The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 24. April. Übrigens, wenn Sie uns mit wenigen Klicks unterstützen wollen, sodass wir in den Podcast-Charts steigen und Sie keine Folge mehr verpassen, dann folgen Sie uns bei Spotify und Apple Podcast und geben Sie uns bitte eine Bewertung, gerne 5 Sterne. Das Team freut sich riesig. Vielen Dank.
Also jeder, der jetzt denkt, das war jetzt eine super Leistung, der muss wissen, das reicht nicht aus. Deswegen werden wir uns, der Bundeskanzler sagt, das war ein schönes Wochenende. Ich weiß nicht, ob ich das 1:1 teilen kann, aber es war ein effektives Wochenende. Ihm hat es gefallen, ich war dabei.
Markus Söder, der ewige Spötter, hat nach dem letzten Koalitionsausschuss seine Späße gemacht. Aber da schwang offenbar mehr mit, wie jetzt herauskommt. Hintergründe hat dazu Carina Mössbauer, unsere Chefreporterin Politik. Guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Chelsea.
Die Spitzenvertreter von Union und SPD hatten sich vor vergangenes Wochenende getroffen in der Villa Borsig, um über die hohen Energiepreise und über anstehende Reformen zu beraten. Jetzt schreibt der Spiegel, dass der Kanzler dort den Vizekanzler, Zitat, frontal angegangen sei. Ist das tatsächlich so oder vielleicht anders gefragt, was ist in der Villa Borsig wirklich passiert?
Ja, Chelsea, es ist richtig, dass es Sonntagmittag mal gekracht hat. Das bestätigen mir einige Teilnehmer. Allerdings gehen die Wahrnehmungen auseinander, was die Intensität des Intermezzos angeht. Da gibt es manche, die sagen, ja, es wurde gebrüllt. Andere wiederum sagen, es wurde nicht geschrien und Merz sei lediglich etwas, sagen wir mal, energischer gegenüber Klingbeil aufgetreten. Die Schilderungen laufen interessanterweise auch nicht entlang von Parteizugehörigkeit, also von Union und SPD. Heißt, auch innerhalb der Union gehen die Beobachtungen durchaus etwas auseinander, wie laut es wurde.
Okay, gut, aber es war offenbar auffällig, sonst wäre das ja kein Thema. Aber wie kam es denn überhaupt dazu?
Ja, es war wohl so, dass Merz und Klingbeil sich nicht einig werden konnten, worauf man sich im Vorfeld des Koalitionsausschusses verständigt hatte, beziehungsweise eben nicht. Da hatten die beiden ganz offenbar in der Nachlese ihres gemeinsamen Vorgesprächs unterschiedliche Interpretationen. Konkret ging es dabei wohl um die Übergewinnsteuer, aber so richtig erinnern können sich die Teilnehmer dann auch nicht mehr an die Details. Danach wurde die Sitzung in der Villa Borsig auf alle Fälle erstmal unterbrochen.
Und wie ging es dann weiter?
Na, auf Bitten der anderen haben sich Merz und Klingbeil dann erstmal so ungefähr eine halbe Stunde unter 4 Augen zusammengesetzt, um die Gemüter wieder etwas runterzukochen. Merz kam dann von dieser bilateralen Aussprache zurück und wollte plötzlich, übrigens auch zur Überraschung der eigenen Leute, die Reichensteuer anheben. Ohne nennenswerte Gegenleistung auf Seiten der Sozialdemokraten. Lediglich kleinere Zugeständnisse beim Arbeitnehmerpauschbetrag waren zum Beispiel im Gespräch. Naja, und es war dann eben Jens Spahn, der das Ganze abgeräumt hat und sagte, das reicht so noch nicht, was die SPD hier im Gegenzug anbietet. Letztendlich ist man dann auseinandergegangen. Die Union ist zwar bereit, bei der Reichensteuer etwas zu schrauben, allerdings nur, wenn die SPD ihrerseits eben auch heilige Kühe schlachtet. Und in 2,5 Wochen, am 12. Mai, findet ja der nächste Koalitionsausschuss statt. Da wird das Thema sicherlich auf Wiedervorlage gesetzt.
Ja, dann sind wir gespannt, wie laut es dann wird. Vielen Dank, Carina.
Gerne, Chelsea.
Und damit geht es zu meinem Kollegen Jan Schröder, Ressortleiter Politik. Guten Morgen.
Guten Morgen, Chelsea.
Jan, du hast mit der SPD-Spitze gesprochen. Welche Stimmung herrscht dort gegenüber der Koalition und dem Koalitionspartner, vor allem nach dem vorvergangenen Wochenende in der Villa Borsig?
Ja, die Stimmung ist echt angespannt. Eigentlich haben viele auch in der SPD gehofft, dass sich die Koalition nach Ostern zusammenraufen würde, dass es da eine Verständigung geben könnte auf ein Reformgesamtpaket. Ja, und mit dem Streit in der Villa Borsig ist davon erstmal keine Rede mehr. Damit geht die Regierung nun über in ein zähes Ringen um Einzelreformchen.
Und du hast aus der Spitze der Partei auch ganz klare Kritik gehört, richtig?
Ja. aus Sicht der SPD war das Treffen in der Villa Borsig organisatorisch einfach echt schlecht vorbereitet. Kanzleramtsminister Thorsten Frey habe da seinen Job nicht richtig gemacht, heißt es. Beispielsweise, und damit hat es schon angefangen, hat es zwei verschiedene, sich widersprechende Tagesordnungen gegeben. Außerdem seien die Positionen der Union nicht gut aufeinander abgestimmt gewesen. Kurzum, man wirft dem Kanzleramt vor allem eine gewisse Planlosigkeit vor.
Ja, dann vielen Dank für diesen Einblick hinter die Kulissen der SPD. Jan, ihr bleibt dran für The Pioneer.
So machen wir das, Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Auf der Pioneer 2 habe ich mit Experten über Deutschlands Verteidigungsfähigkeit gesprochen, unter anderem mit Susanne Wiegand vom Drohnenhersteller Quantum Systems. Sie rät Deutschland, von der Ukraine zu lernen in Sachen Defense.
Und da würden wir gut dran tun, nicht drüber lästern, sondern verstehen, wie die Ukraine geschafft hat, mit der Resilienz im Kriegszustand diese Industrie dahin zu entwickeln. Also ich habe da größten Respekt vor.
Wir hören weitere Auszüge aus meinem Gespräch mit dem iranischen Schah-Sohn und Oppositionellen Reza Pahlavi. Und Anne Schwed analysiert die Zahlen von Intel.
Of course, according to the big challenge in the Middle East, war in Iran, and all these packages are in risk. So we had some, God bless that United States didn't close intelligence for us. And didn't stop anti-ballistic missiles, but be honest, a small number. We had not too much.
Der ukrainische Präsident Zelensky bringt es bei Christian Amanpour auf CNN auf den Punkt. Wichtige Waffenlieferungen aus den USA werden verringert wegen des Krieges im Iran. Fakt ist auch, wir Europäer können die Lücke nicht füllen. In Sachen Rüstung und Verteidigung haben Deutschland und Europa noch Nachholbedarf. Auf der Pioneer 2, unserem Medienschiff, habe ich dieser Tage vor Publikum mit Experten gesprochen, die meisten aus der Rüstungsindustrie und aus dem Militär. Das Ganze war im Rahmen unseres Formates Sicherheit neu denken. Unter anderem war Susanne Wiegand im Panel. Sie ist seit über 20 Jahren in der Rüstungsindustrie aktiv. Sie war bei Rheinmetall und bei Renk. Heute ist sie unter anderem Member of the Advisory Board beim Drohnenhersteller Quantum Systems. Und Benedikt Douglas hat als Reserveoffizier bei der Bundeswehr gestartet und berät heute Unternehmen im Bereich Defense für eine Firma namens Archer. Hier ein Auszug aus dem Gespräch, was die beiden von der Politik halten, seit die berühmte Zeitenwende von Olaf Scholz ausgerufen wurde.
Wenn wir darüber nachdenken, wie sich diese Zeitenwende entwickelt hat in den letzten Jahren, sind wir jetzt tatsächlich besser vorbereitet als noch vor einem Jahr? Oder haben wir vor allem mehr und besser darüber gesprochen?
Sind wir da, wo wir sein müssen? Nein. Also ging das alles jetzt schnell genug? Definitiv nicht. Die Bundeswehr braucht auch nicht nur Material. Also wir reden ja auch viel über die Beschaffung, sondern natürlich auch Personal. Und ich würde sagen, beide Themen sind gleichsam kritisch anzugucken. Im Bereich der Beschaffung kritisiere ich, dass wir weiter in dem System, wenn ich System sage, meine ich immer Prozesse, Strukturen und Menschen, aus Friedenszeiten beschaffen. Also dieses System ist nicht fundamental materiell geändert worden. Deshalb können wir uns die Frage stellen, ob dieses System überhaupt geeignet ist. Und das ist ein bisschen eine rhetorische Frage, jetzt doppelt so viel Geld überhaupt sinnvoll aufzunehmen und umzusetzen. Also wir haben ja in der Vergangenheit eher im Bereich von 50 Milliarden investiert. Jetzt sind das knapp 110 Milliarden. Und das System erzeugt einen ganzen ordentlichen Effekt Inflation, also Teuerung. Wir kriegen definitiv aus dem System nicht in dem Verhältnis, wie wir mehr Geld ausgeben und da reinkippen, mehr Material und Hardware raus. Und Beschaffung muss natürlich auch sinnvoll und zielgerichtet inhaltlich stattfinden, also mal unabhängig davon, wie ich im System beschaffe, was beschaffe ich. Und wenn es an allem fehlt, ist es sozusagen auch nicht verkehrt, irgendwas zu kaufen. Aber man hat sehr viel Geld gebunden, gerade aus dem initialen Sondervermögen der 100 Milliarden in langlaufende große Rüstungsprojekte. Das ist auch per se nicht falsch, weil es fehlte ja daran auch. Aber das sind Dinge, die Bundeswehr jetzt, ich sag mal, vor 2035 gar nicht sieht. Also an der kurzfristigen Kriegstüchtigkeit. Und die Bedrohung ist ja jetzt.
Herr Douglas, mich würde interessieren, wie Sie darauf schauen,
wer müsste mehr Verantwortung übernehmen, sodass diese Prozesse besser funktionieren? Also Technologie haben wir gehört, die Strukturen haben wir gehört, Personal haben wir auch gehört. Wo hakt es wirklich aus Ihrer Sicht?
Ich glaube grundsätzlich, woran hakt es, wenn Sie mich direkt fragen, würde ich sagen, wie so oft an der Führung. Ich glaube, es ist ein Thema, was auf Neudeutsch Leadership bedeutet. Also wir verbringen noch zu viel Zeit damit, Themen zu diskutieren, nochmal zu diskutieren, kleinere Stellschrauben anzufassen. Aber der große Wurf, wirklich Dinge voranzutreiben, das fehlt manchmal in Organisationen, das fehlt an der Geschwindigkeit vielleicht auch. Weil, um das noch einen Satz zu sagen, weil sie natürlich aus einer anderen Zeit kommen, wenn sie so wollen, die Zeitenwende, der muss jetzt eine Managementwende folgen, wenn sie das so sagen wollen, weil wir ein Stück weit aus einer Zeit kommen, wo es wenig Geld und viel Zeit gab und jetzt haben wir viel Geld, aber wenig Zeit, um das zu erreichen, wo wir hin müssen. Und das ist ein Umbruch und der braucht Führung und die fehlt an der einen oder anderen Stelle.
Gehen Sie damit, Frau Wiegand?
Ja, ich wollte nochmal aufsetzen, das fundamentale Problem, was wir jetzt auch haben, ist neben der Zeit, die wir nicht mehr haben, ist wirklich eine industrielle, effiziente, hochskalierte Serienproduktion. Die Bedrohung, die wir sehen, ist ja, ich sage immer, billige Masse. Also wir sehen ja nicht per se die Hightech-Lösung der Aggressoren am Ende des technisch Machbaren, sondern wir sehen, dass wir völlig überfordert sind. Und die Kennzahlen hat ja Timo Blenk auch vorhin genannt, wie viel Drohnen am Tag in der Ukraine, auch im Iran und im Golf verschossen werden.
So, 19.000 hatten wir gesehen jeden Tag in der Ukraine.
Und wir kommen da mit unseren, ich sage jetzt mal, Hightech-Assets, die das zwar theoretisch können, aber dann haben wir nur wenige davon und es ist auch ökonomisch weder sinnvoll noch durchhaltbar. Für das Handhaben der Masse müssen wir auch Masse produzieren. Und diese Prozesse erfordern, dass wir, ich nenne das immer eine ever-warm production haben, also wie wir das aus der Automobilindustrie auch kennen, dass wir fortlaufend produzieren. Und wir sind da weit weg von. Die sind in der gesamten Rüstungsindustrie in den letzten 30 Jahren abgeschafft worden, die Prozesse, und die sind bis heute auch nicht installiert worden, weil wir nach wie vor nicht Aufträge in der Größenordnung haben, die überhaupt ein Business Case für ein Unternehmen in der Industrie ergeben, wirklich in fortlaufende Produktionsprozesse mit Abnahmesicherheiten zu gehen. Und auch wenn wir jetzt statt 500 von irgendwas, wegen mir auch mal 1000 von irgendwas bestellen und schon sagen, Mensch, ist ja doppelt so viel. Es sind homöopathische Stückzahlen im Verhältnis zu dem, was man braucht, wenn wir heute Morgen hoffentlich nie in einer Situation sind, in der zum Beispiel die Ukraine ist oder das, was wir jetzt auch im Golf sehen. Und wir haben darauf keine Antwort.
Wie schaffen wir es? Also die Erkenntnis, dass der Weg sehr weit ist, okay. Aber wie beschreitet man diesen Weg? Also wo fängt man da an? Weil irgendwo müssen wir ja anfangen. Ja, wir haben ja gar keine andere Wahl.
Sie brauchen einen Kunden, der die Stückzahl haben will. Das muss ja auch nicht einer sein. Das kann auch koordiniert sein in NATO, Europa, wie auch immer, unter Partnern. Also Sie brauchen Stückzahl, Sie brauchen einen Auftrag. Die Industrie kann das dann schon. Aber ich glaube, wir schaffen es. Und wir sollten definitiv von der Ukraine lernen. Aus meiner Sicht ist die Ukraine schon lange nicht mehr die arme Ukraine, der wir helfen müssen, was wir tun müssen, sondern sie ist zum Asset geworden. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir in die Situation kommen sollten, dass wir getestet werden auf einem, ich sage jetzt mal, militärischen, konventionell militärischen Eskalationsniveau, dass wir nicht mehr in Washington anrufen, weil die Antwort kennen wir schon, sondern dass wir in Kiew anrufen. Und da würden wir gut dran tun, nicht drüber lästern, sondern verstehen, wie die Ukraine geschafft hat, mit der Resilienz im Kriegszustand diese Industrie dahin zu entwickeln. Also ich habe da größten Respekt vor.
Danke an alle, die an Bord waren. Wenn auch Sie mal dabei sein möchten bei einer unserer Diskussionen und Panels auf dem Schiff, dann freuen wir uns. Den Link mit allen Infos finden Sie in den Shownotes. Es war ein durchwachsener Empfang in Berlin gestern für Reza Pahlavi, den Sohn des letzten iranischen Schahs. Er ist eine wichtige, wenn auch umstrittene Stimme der iranischen Opposition. Er wollte mit der Bundesregierung reden, aber die Regierung sah keinen Bedarf. Stattdessen hat Pahlavi mit Armin Laschet gesprochen und eine Pressekonferenz gegeben.
I think it should be the prerogative of democratic governments not to be dictated by a bunch of thugs and terrorists who you get to talk to and you don't.
Er hat gesagt, demokratische Regierungen sollen sich nicht vom iranischen Regime erpressen und vorschreiben lassen, mit wem sie reden dürfen und mit wem nicht.
But not succumb to their blackmail, so they tell you who you should talk to and who you shouldn't talk to. I'm sure the German people will expect that too from their governments.
Unterstützung für ihn gab es von fast 10.000 Demonstranten, die ihn gefeiert haben. Aber auch Gegner waren vor Ort. Pahlavi wurde mit roter Soße beworfen. Friedrich Merz wollte also nicht mit Reza Pahlavi sprechen, aber ich schon. Und das habe ich auch getan. Der Mann hat mir ein exklusives Interview gegeben. Unter anderem habe ich ihn gefragt, wie er und seine Unterstützer sich den Iran Post-Mullah-Regime vorstellen. Hören wir mal rein.
This coalition that we are now forming is based on four key principles: Iran's territorial integrity, clear separation of religion from state, equality of all citizens under the law, individual liberties and of course the democratic process that I explained to you, which is this whole parliamentary process.
Für den Schah, Sohn und seine Unterstützer ist klar, dass ein neuer Iran vier Grundprinzipien braucht. Territoriale Integrität, eine klare Trennung von Staat und Religion, die individuelle Freiheit und Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz und eine Regierungsform, die in einem demokratischen Prozess entstehen soll. Und wie sieht es mit seinen ganz persönlichen Ansichten aus, zu Frauen zum Beispiel? Die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung hat ja für Frauenrechte in Iran gekämpft und wurde brutal niedergeschlagen.
In fact, 3 years ago, when the Women Life Freedom Movement started, the majority of the men in Iran were fully in support of women in Iran. We had 90% casualties among men in that uprising, that women, female casualties, showing how much men actually are dedicated to this. So it's not just my personal opinion.
Pahlavi sagt, als die Bewegung vor 3 Jahren angefangen hat, waren etwa 90% der Menschen, die vom Regime getötet wurden, Männer. Das zeigt, die meisten iranischen Männer stehen hinter der Frauenfreiheitsbewegung. Und er betont auch, dass vor allem die junge Generation im Iran, die Gen Z, eine zentrale Rolle spielt. Angeführt wird sie von sehr jungen, liberalen Frauen, die dabei helfen, die Fesseln des Mullah-Regimes abzuschütteln. Eines Systems, das Frauen schon immer wie Bürger zweiter Klasse behandelt hat. Sind die Mullahs weg, würde ein neuer Iran ein Ort der Gleichberechtigung sein. So sagt er.
And if you look at today's Gen Z in Iran, the Gen Z in Iran is mostly represented by very young, liberal-minded women, and that's the way, hopefully, something that will free us from the bondage that this clerical regime, that inherently was always looking at women as second-class citizens, once it's out of the picture, will fully equalize the playing field for them.
Von religiöser Unterdrückung haben die Iraner und auch Pahlavi endgültig genug.
It is impossible to obtain complete liberty without a separation of religion from governance. We have paid the price as a nation for 47 years living under a religious dictatorship.
Es sei unmöglich, vollständige Freiheit zu erlangen, wenn man die Religion nicht vom Staat trenne, sagt Pahlavi. Der Iran wisse das genau. Man habe 47 Jahre lang den Preis dafür gezahlt, dass dieses Prinzip nicht befolgt wurde und unter einer religiösen Diktatur gelebt. Ich kann Ihnen nur ans Herz legen, das Gespräch in voller Länge zu hören auf thepioneer.de für Pioneers Only.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß niemand besser als unsere Börsenreporterin an der Wall Street in New York, die einzig wahre Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Anne, der Halbleiterhersteller Intel hat neue Zahlen präsentiert. Wie läuft's für den Konzern?
Ja, bei Intel sieht es tatsächlich so gut aus wie seit Jahren nicht mehr. Die Zahlen wirken echt wie ein Befreiungsschlag. Der Gewinn je Aktie lag fast 30 Mal höher als von Analysten erwartet. Und der Umsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahresquartal um gut 7%, nachdem er in den letzten 5 von 7 Quartalen noch geschrumpft war. Besonders stark war das Datencenter-Geschäft. Dort legten die Erlöse um rund 22% zu, getrieben von neuer Nachfrage nach KI-Chips. Chips. Auch der Ausblick signalisiert Rückenwind. Für das zweite Quartal plant Intel beim Umsatz etwa 5-10% mehr, als der Markt bislang eingepreist hatte, und beim Gewinn je Aktie mehr als eine Verdopplung gegenüber den bisherigen Schätzungen. Entsprechend sprang die Aktie nachbörslich auch um rund 20% nach oben. Strategisch kann man sagen, setzt Intel jetzt voll auf den Foundry-Umbau. Die nächste Chip-Generation mit Großkunden wie Tesla, SpaceX und xAI ist schon in Vorbereitung. Ein klarer Schritt zurück ins Zentrum des KI-Ökosystems, auch wenn der Konzern insgesamt noch rote Zahlen schreibt und der Turnaround auch erst am Anfang steht, Chelsea.
Und wie sieht die Börse generell jetzt am Ende der Woche aus?
Ja, also die Wall Street geht hier mit nervösem Optimismus zu Ende diese Woche. Die Stimmung ist grundsätzlich positiv, aber extrem abhängig von den Nahostschlagzeilen. Gestern haben S&P 500 und Nasdaq zwar neue Rekordstände erreicht, sind dann aber doch ins Minus gedreht. Für etwas Entspannung sorgte Trumps Ankündigung, dass der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon um 3 Wochen verlängert wird. Die Futures reagierten darauf in der Nacht mit leichten Gewinnen beim S&P 500 und an der Nasdaq. Gleichzeitig bleibt die Lage im Persischen Golf aber heikel, mit einem militärischen Patt rund um die Straße von Hormus. Anleger schauen deshalb immer zweigleisig auf die geopolitischen Eilmeldungen und auf die nächste Welle von Quartalszahlen sowie Verbraucherlaune und Konjunkturdaten, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Was manchen Ländern so einfällt, um das ganze Thema Boy meets Girl zu unterstützen. Sie schaut hoch, er guckt rüber, die Blicke treffen sich, es knistert. Tja, das passiert wohl mittlerweile nicht mehr so oft, wie es sollte. Viele Länder haben nämlich ein Problem mit dem demografischen Wandel. Zu wenige Pärchen finden sich. Die, die sich finden, kriegen zu wenige Kinder und schon sind ganze Volkswirtschaften in Gefahr. Hinzu kommt, dass junge Frauen immer liberaler werden, während junge Männer immer konservativer denken und wählen. Kein Wunder also, dass man dann nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner kommt und schon gar nicht vor dem Traualtar. Also werden Regierungen und Verbände weltweit kreativ. Auf der japanischen Insel Shikoku bekommen Singles jetzt 12.000 Yen, also etwas mehr als 100 Euro, wenn sie nachweisen können, dass sie auf einer Dating-App angemeldet sind und sie auch benutzen. Außerdem müssen alle Japaner seit dem 1. April eine neue Abgabe zahlen, um Familien zu unterstützen. Die liegt bei etwa 1,40 Euro im Monat. Auch Japaner ohne Kinder werden zur Kasse gebeten. In den sozialen Medien hat sie daher schnell den Namen Singles-Steuer bekommen. In Schweden geht man etwas behutsamer vor. Der schwedische Verband für Sexualaufklärung hat eine 19-seitige Broschüre herausgebracht für einsame junge Männer. Mit praktischen Dating-Tipps zum Verhalten vor, während und nach dem Date. Man solle sich vorher überlegen, was man von einer Beziehung eigentlich erwarte, und vor dem Date dringend duschen und Haare waschen. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber eine kleine Erinnerung, die kann ja nicht schaden. Außerdem heißt es, interessiert sein und Fragen stellen, statt nur über sich selbst zu reden, und Körperkontakt nur dann weiter ausführen, wenn das Date positiv darauf reagiert. Und wer immer noch auf der Suche nach romantischen Vorbildern ist, sollte sich diese berühmte Szene aus Harry und Sally noch einmal anschauen.
Ich liebe dich dafür, dass dir kalt ist, wenn draußen 25 Grad sind. Ich liebe dich dafür, dass du 1,5 Stunden brauchst, um ein Sandwich zu bestellen. Ich liebe dich dafür, dass du eine Falte über der Nase kriegst, wenn du mich so ansiehst. Ich liebe dich dafür, dass ich nach einem Tag mit dir dein Parfum immer noch an meinen Sachen riechen kann. Und ich liebe dich auch dafür, dass du der letzte Mensch bist, mit dem ich reden will, bevor ich abends einschlafe.
Genau gesehen und verstanden zu werden, das ist doch wahre Liebe. Ich wünsche Ihnen jetzt einen ganz tollen Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie hier Alev Doğan mit der Weekend Edition. Same time, same place.